Herzlich willkommen zur 504. Folge des Sneakpots. Wir sind nach Bulgarien gefahren und besprechen dort für euch den Film Western, der vielleicht sogar ein Western ist. Mit mir hier der Mann mit dem Pferd. Das ist Robert Krüger. Du hast ein Pferd dabei. Egal. Und die Frau hinter Ihnen mit dem Hund, das ist Claudia Nördinger.
Hallo. Und der Mann am Wasserhahn ist Stefan Giesbert.
Hallo, einen schönen guten Abend. Der Mann mit dem Wasserhahn? Was? Am Wasserhahn? Zum Wasserhahn?
Ich höre nichts. Ich höre überhaupt nichts.
Oh nein.
Ja, Claudia hört uns nicht, deshalb fragen wir sie jetzt einfach. Western, worum geht's da?
Ja, ich weiß nicht, was ihr jetzt alles gesagt habt. Egal. So, das ist der aktuelle Film von der Regisseurin Valeska Krisebach. Es ist, glaube ich, ihr dritter, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe die beiden vorherigen nicht gesehen. Der Film ist mitfinanziert von Maren Ade, die ja spätestens seit Toni Erdmann alle auf dem Schirm haben. Es ist die Geschichte von einer Gruppe von deutschen, ostdeutschen Bauarbeitern, die für einen Auftrag nach Bulgarien, irgendwo in der Pampa, in die Pampa gehen und dort irgendwie ein Wasserwerk bauen sollen. Und wir beobachten eben diese Bauarbeiter da, wie sie arbeiten, miteinander rumhängen und Bier trinken und wie sie dann auch in Kontakt mit der Bevölkerung des naheliegenden Dorfes kommen. Und einerseits ist das so, naja, schon sehr naturalistisch, sehr, sehr, ja, also auf den ersten Blick würde man sagen, sehr wenig, es wirkt sehr wenig inszeniert. Die Bauarbeiter sprechen alle eine furchtbare Form des ostdeutschen Dialektes, will ich gar nicht sagen. Das Problem ist gar nicht so der Dialekt, also im Sinne von, ich verstehe die nicht oder ist was für eine komische Sprache, sondern es klingt einfach so unglaublich. Ich will jetzt nichts beleidigen. Aber es klingt ein bisschen so, wie wenn Ostdeutsche bei, wie heißt diese Aussiedler RTL2-Serie? Goodbye Deutschland oder sowas?
Irgend sowas.
Also so ein Klientel, so ungefähr wirkt das, wie die sprechen.
Okay.
Nicht überraschenderweise. Und das ist schon gleich am Anfang sehr anstrengend und man fragt sich so, Gott, der ganze Film so. Im weiteren Verlauf ist ja dann so,
Ich habe nicht versucht, die nachzumachen.
Genau. Im weiteren Verlauf ist es dann so, sie treffen natürlich dann auf Bulgaren, die in großen Teilen gar kein Deutsch sprechen. Und dann hat man eben so ein zwischen diesem ostdeutschen, was auch immer, und bulgarischen, was man untertitelt bekommt. Aber die verstehen sich ja untereinander auch nicht und so. Also es wird dann sprachlich etwas komplexer. Aber auf jeden Fall, das Ganze ist erstmal sehr realistisch. Also du schaust denen wirklich auf der Baustelle zu, wie sie mit ihrem Bagger durch die Gegend fahren und die Typen sehen auch aus wie Bauarbeiter und also nicht vieles daran würde man jetzt erstmal denken, wow, filmisch wahnsinnig aufregend. Was gleichzeitig passiert ist, dass der Film eben, deswegen auch Western, ganz viele Western, das Ganze eigentlich in so einem Western in so eine Western-Klammer setzt, in dem eigentlich alle Elemente dieser Geschichte quasi vor der Folie von so, ja, eben Western-Klischees oder typischen Western-Konstellationen erzählt. Das heißt nicht, dass wir so irgendwie so die Stereotypen, irgendwie Einstellungen vor allen Dingen bekommen oder so, sondern es ist eher so die Themen. Also es ist eben unsere Hauptfigur ist so ein wortkarger, irgendwie sehniger Typ mit zerfurchtem Gesicht und stechenden blauen Augen, der dann relativ schnell Kontakt zu den, wenn man so will, Eingeborenen, also also es ist so die Native Population, darum geht's irgendwie mit diesen Leuten irgendwie so in Kontakt zu kommen. Ach, und er hat da ein Talent für, also er schließt da auch relativ schnell Kontakte, das hat mit seinen Eigenschaften zu tun. Er ist eben so dieser Cowboy, der quasi dieser Fahrt ins Ungewisse in den Westen, in den wilden Westen, in der Lage ist, diese Grenze ein Stück weit zu überschreiten und eben mit den Indianern Kontakt aufzunehmen und so.
So ein bisschen wie der Pocahontas-Typ.
Genau.
Wie Kevin Costner, wie heißt der? Der Wolftanz?
Der nee, mit
das
dem Wolftanz.
Was anderes. Ja, aber so.
Genau. Also genau, er ist diese Figur irgendwie. Ah. Und es geht dann auch um ein Pferd und es geht natürlich auch um Frauen und
Schießereien.
Es gibt auch Schusswaffen.
Okay.
Und es geht auch darum, inwiefern ist man hier dabei, sozusagen Land zu vereinnahmen oder inwiefern tut man vielleicht diesen Primitiven hier was Gutes, indem man da hingeht. Es gibt natürlich Rivalitäten unter den Bauarbeitern, also nicht alle von diesen Arbeitern sind in Anführungszeichen gleich gut, sondern einige sind eben weniger vertrauenswürdig oder haben noch eine andere Agenda und so weiter. Allerdings muss man dazu sagen, unser Held ist auch nur bedingt irgendwie sympathisch oder irgendwie bedingt jemand, zu dem man jetzt eine sehr starke Bindung aufbaut. Man sieht ihn schon auch kritisch oder er ist zum Teil auch fast, finde ich, ein bisschen eklig in Dingen, die er tut oder wie er sich verhält oder so. Aber er ist eben einfach, man erkennt ihn als so eine gebrochene Western-Persönlichkeit und so. Das Interessante daran ist eben, dass diese Figuren eigentlich in dem, wer sie sind und was sie hier tun, vollkommen realistisch sind und trotzdem funktioniert das, dass das Ganze eben, dass das Ganze trotzdem daherkommt wie ein Western, ohne notwendigerweise Stereotype, Bildelemente oder sowas zu verwenden. Mhm. Und gleichzeitig, finde ich, ist der Film auch so ein bisschen so wie eine Sozialstudie oder sowas. Also, und zwar unter Männern vor allen Dingen. Ist ja schon primär eine Männerwelt, die man sich da anschaut. Und die werden eben beobachtet, hier ja von einer weiblichen Regisseurin. Und wir sehen da einfach sehr vieles, was mir sehr, sehr wahr und zutreffend vorkommt. Darüber, wie Männer, und jetzt reden wir natürlich hier auch über Männer, die, sagen wir, nicht den höchsten Bildungsgrad haben und ihren Selbstwert auf Wegen generieren, wie es jetzt vielleicht andere Männer nicht unbedingt tun und sowas. Das kommt ja noch dazu.
Sehr nett formuliert.
Aber das passt ja alles auch zu dem, was man sich so vorstellt, wie eben solche Westworld-Movement-Cowboy-Typen wahrscheinlich waren. Ja, also es waren ja dann meistens auch nicht so notwendigerweise die Intellektuellen oder so. Ich finde, da passt einfach sehr vieles schon irgendwie zusammen auf eine etwas unerwartete Weise. Und was dann passiert ist eben, es gibt dann Konflikte innerhalb dieser Bauarbeitergruppe, es gibt auch Konflikte mit den Einheimischen, und das Ganze spitzt sich dann so zu, es wird, finde ich, sehr spannungsgeladen gegen Ende. Und ich finde es auch sehr interessant, wie diese zweifelhafte Hauptfigur, wie die sich entwickelt und wie man sie sieht so gegen Ende des Filmes. Also insgesamt sehr spannender Film. Der wurde ja in Cannes gezeigt und auf noch ein paar anderen Festivals. Wurde doch einiges drüber geschrieben. Er ist schon, also es ist jetzt kein Spaßfilm oder sowas. Ja? Also es ist nicht so, dass man wahnsinnig leiden würde oder sowas. Es ist auch nicht so, dass man jetzt was ertragen müsste, was man nicht ertragen kann. Aber es ist jetzt auch kein Film, wo man rauskommt und sagt, der hat mir jetzt richtig gute Laune gemacht oder so. Aber ich habe ihn sehr bewundert, als ich ihn angeschaut habe. So.
Okay. Ist es jetzt Also fühlt es sich für dich an, als du ihn gesehen hast, wie in Western? Oder hast du gedacht so, ja, okay, ich erkenne jetzt mit viel Mühe da 3-4 Versatzstücke, aber sonst, pff, oh mein Gott.
Also ich würde eigentlich sagen, weder noch im Prinzip, weil dieses fühlt sich an wie ein Western. Wie gesagt, dem Film geht's nicht darum, irgendwie so, keine Ahnung, die klassischen Schnittfolgen oder irgendwie mit der Musik unterlegt oder irgendwie sowas. Darum geht's ihm nicht. Ihm geht's nicht darum, um dieses, was ja in vielen Filmen, auch in verschiedenen Genres immer wieder gemacht wird, quasi so das Bildrepertoire vom Western zu verwenden, um möglicherweise was ganz anderes zu machen oder auch zu persiflieren oder sowas. Darum geht's überhaupt nicht. Aber gleichzeitig ist es so, dass die Geschichte, so wie sie erzählt wird, so offensichtlich, also du hast so offensichtlich das Gefühl, das ist eigentlich das Gleiche wie das, was ein Western erzählt. Und zwar ohne den Umweg zu gehen, dieses Bildrepertoire zu bemühen, ist das trotzdem meiner Meinung nach die ganze Zeit präsent. Also es ist wirklich so, dass diese beiden Ebenen übereinander geschoben werden, ohne dass quasi irgendein sichtbar oder oberflächlich sichtbarer inszenatorischer Aufwand betrieben werden muss. Und das finde ich ehrlich gesagt das Geniale daran. Also es ist keinesfalls so, dass du das Gefühl hast, warum heißt es jetzt Western? Was hat es mit Western zu tun? Ich finde, das ist wirklich in jeder Phase des Films offensichtlich, aber ohne, dass das eben so ganz offensichtliche Anleihen an den Western gemacht werden. Ich finde das ganz raffiniert, wie das Genre hier die ganze Zeit in Erinnerung gehalten wird. Wenn man jetzt fragt, ist das ein Western, dann würde ich sagen, eigentlich nicht. Aber es ist eben ein Film, der ganz viel gemeinsam hat mit einem Western.
Okay, das klingt total spannend. Also diesen Zwiespalt von eigentlich schon und doch irgendwie nicht.
Ja, ich finde es auch sehr spannend. Und ich finde, es ist auch so ein Film, ich habe noch nie so einen Film gesehen. Ich finde, es ist ein ungemein eigensinniger, interessanter Film. Ja, und ich habe auf jeden Fall Lust darauf, mehr zu sehen von dieser Regisseurin. Und ich mochte ihn wirklich. Und irgendwie hat er mich in der Hinsicht, wundert mich jetzt auch nicht, dass Maren Ade da auch mit drin hängt. Es ist eben auch so ein Film, wo du sagst, die Regisseurin macht total ihr eigenes Ding da. Es ist, die hat den auch geschrieben. Mhm. Ja, also finde ich sehr, sehr sehenswerter Film.
Okay, der ist ja jetzt gerade erst angelaufen. Das heißt, man hat noch gut die Gelegenheit, den im Kino zu bekommen. Der wird wahrscheinlich nicht in allen Multiplexen laufen.
Ja, es ist schon so ein Programmkinofilm.
Genau, in den kleinen, also in kleinen ist, Programmkinos wirst du ihn sicherlich bekommen.
Genau. Ja, also ich empfehle ihn auf jeden Fall.
Braucht er die große Leinwand? Für die unsere Hörer, die jetzt vielleicht erst in, weiß ich nicht, im Dezember diese Folge hören und sagen, Mensch, was reden die von der Hitze draußen? Ach nee, ist jetzt auch nicht mehr, aber und der läuft vielleicht nur noch irgendwie 200 Kilometer entfernt. Fahre ich hin, gucke ich ihn im Kino an oder sage ich, oh ja, ich warte auf die DVD?
Ja, es gibt ein paar Aufnahmen, so in der Total und so, aber darum geht's in dem Film eigentlich nicht. Also ich finde, der funktioniert auch auf dem Bildschirm zu Hause. Es gibt eben auch viele Szenen, die einfach so sind auf der Baustelle und irgendwie so, oder auf einem Dorfplatz, wo die dann einfach so stehen und miteinander reden. Und ja, es gibt sehr, sehr viele Einstellungen, die auf keinen Fall rechtfertigen, dass man da jetzt irgendwie eine riesen Kinoleinwand braucht oder sowas. Deswegen kann man auch später irgendwann anschauen. Ja.
Ja, also wenn das die Möglichkeit ist zwischen sehen und nicht sehen, ist das ja eventuell eine gute Alternative.
Auf jeden Fall.
Ja.
Jo, ich mach den, ich gebe ihm 8 Punkte.
8 Punkte, Mensch. Die Claudia haut in den letzten Wochen Punkte raus hier.
Einfach so.
Naja, wie viel habe ich Akira gegeben? Ich weiß nicht mehr so genau.
Ja, das aber ist schon Wochen her. Also.
Aber ich habe ein paar ganz gute Filme gesehen in letzter Zeit.
Diese Arthouse-Sneak, das ist echt, ja.
Ja, die ist gut. Also das war jetzt ja freies Kino. Selbst geschaut. Die Arthouse-Sneak ist jetzt ja immer nur jede zweite Woche. Insofern muss ich quasi alle 2 Wochen dann auch mal so ins Kino gehen.
Das heißt, die ist jetzt am 6. ist sie wieder, richtig?
Ja. Jetzt, ja. Jo, gut. Das war ich erstmal.
Western.
Western. Das Schöne ist ja daran auch, dass man das Gefühl hat, die gehen ja gar nicht nach Westen, die gehen ja nach Osten. Und dann fragt man sich auch schon, ist Western, sind das dann nicht eher die vielleicht sogar? Weil sie sind ja so Western, auch in ihrer Attitüde eben. Weil sie so davon ausgehen, dass sie eben quasi die zivilisiertesten überhaupt sind. Insofern im quasi jetzt im aktuellen Zeitkontext würde man sagen, das ist eigentlich auch total schlau, dass eben es hier sowohl um dieses Western im aktuellen Kontext geht, als auch um den Western. Sehr spannend.
Mhm.
Sehr kluger Film.
Sehr kluger Film.
Gut, noch ein kluger Film, jetzt von Bob.
Erstmal müssen wir die Droge der Wahl hinter uns bringen, sonst muss ich mir wieder vorhalten lassen, dass ich sie vergessen würde.
Jetzt ist ausgeglichen.
Heute ist die Welt wieder in Ordnung. Ich habe sie wieder vergessen, das ist normal.
Wenn du in der nächsten Woche das Skript wieder hast, dann vergisst du die auch nicht mehr. So, also wenn ich kein Skript hier hätte, ich würde alles vergessen. Ich würde ja nicht mal aufnehmen oder was trinken. Ah, was trinken würde ich schon.
So. Ja, Thema trinken, was trinkst du denn, wo du schon trinkst?
Ich trinke Brandy Benediktin. Ich habe mir eben ein Glas mit Eiswürfeln gereicht und ein hier so ein Kupferbecher. Nee, wie heißt das? So ein Blechbecher. Da habe ich das Getränk angerührt und jetzt gieße ich es einfach über mein Eis und werde vielleicht noch ein bisschen rühren. Mal gucken.
Fantastisch. Ich habe vorgestern meinen Silberbecher benutzt. Mhm. Stilecht für einen, nein, nicht ganz stilecht. Also ich habe einen Mint-Julep gemacht. Und konnte es nicht ganz stilecht machen, weil ich das Eis nicht crushen konnte, weil das Kind schon geschlafen hat.
Ah, verdammt.
Das war so ein bisschen, muss ich
dass das Kind auch dafür kein Verständnis hat.
Ja, ich hätte ja eher loslegen können mit dem Crushen, aber dann wäre wahrscheinlich das ganze Crushed Eis dann geschmolten, dann hätte ich nochmal einfrieren können. Ach, egal, jedenfalls, es ging nicht, so, Punkt.
Ja, gut, aber da muss man nicht so genau, wenn man den James Bond mit Gerd Fröbe Goldfinger schaut, da bekommt er ja auch, also bekommt Bond mit Julep serviert im Glas.
Stimmt, ja.
Mit Eiswürfeln.
Also, ja, ganz fürchterlich.
Was heißt ganz fürchterlich? Wenn wir James Bond als Vorbild an der Stelle nehmen, hast du gestern einen richtigen mit Julep getrunken. Ist doch.
Das ist ja, der shakt seine Martinis, das kannst du nicht machen.
Das führt zu weit. Was trinkst du?
Ja, ganz ordinär Rum-Cola.
Was? Wieso das denn?
So, weil ich das manchmal finde ich das ganz nett. Und ich habe hier noch so kleine 0,33er Minifläschchen.
Was für Cola, was für Rum? Hast du 0,3er Rumpffläschchen oder Cola?
Nee, 0,3er Cola.
Ach so, Entschuldigung.
Ganz, da muss ich ja sagen, an der Stelle Coca-Cola. Ich habe noch nie eine von diesen neuen Hipster-Colas gefunden, die in der Rum-Cola gut funktionieren.
Du kannst ja mal einen Leserbrief an hier Fritz und wie heißen die anderen?
Ob sie mir einen guten Rum empfehlen, den ich da reinschütten könnte vielleicht.
Ja,
also, weil ich habe das probiert so.
Entweder ein Rum, der zu der Cola passt, oder sie sollen ihre Cola gefälligst so anpassen, dass sie zu dem Rum passt. Du könntest sie nach dem Sample von dem Rum schicken.
Ja, ich mache jetzt hier Bacardi 8 Jahre rein. Das wird jetzt die Luxus-Rum-Cola.
So. Sehr fein.
Gut.
Claudia, trinkst du auch?
Ich trinke nur Wasser.
Okay. Aber der Bob hat noch einen Film gesehen.
Ich habe einen Film gesehen. Und zwar einer von diesen berühmt-berüchtigten deutschen Produktionen, mit immer so viel geschimpft wird, mit Schweiger und Schweighöfer, also quasi das große
Schweigen. Entschuldigung.
Also die machen das Gegenteil davon in diesem Film. Nee, diese beiden großen eben, und wo man dann immer sagt, hier ist der Schweighöfer, der neue Schweiger und so. Jetzt sind sie hier beide in dem Film. Noch weiter ergänzt durch Jan-Josef Liefers und Michael Bulli Herbig.
Oh,
das also Ganze heißt.
Jan-Josef Liefers schaue ich ja sehr gern.
Ja, das Ganze wird ergänzt. Die vier sind die Hauptrollen. Das Ganze heißt Vier gegen die Bank. Und
da gab es doch mal vor unserer Geburt auch einen Film, der so hieß.
Ist das so?
Ja, ein Fernsehfilm.
Okay. Mhm. Jetzt dachte ich, du redest länger und hab einen Schluck genommen.
Verzeihung, du kannst auch zwei Schlucke nehmen. Ich glaube, unsere Hörer mögen das gerne. Stell dir mal vor, du bist jetzt hier, Sneakpot. Es ist 5.30 Uhr morgens, du bist auf dem Weg zur Arbeit. Und der Robert trinkt sich jetzt mal schön ein mit der Rum-Cola an. Cheers.
Ah ja, genau. Während er eigentlich reden soll. Im Chat werde ich schon angepöbelt, warum ich mir sowas anschauen würde. weil ich das gelesen habe und ich das lustig fand und ich was gesucht habe, wo ich mit meiner Freundin einig werde, dass wir das gucken und den fanden wir dann doch beide lustig, muss ich sagen. Also okay. Zumindest von dem, wie es da stand und dann haben wir den angeschaut. Also worum geht's? Die vier Herren sind alle, erstmal kennen sie sich alle nicht. Til Schweiger spielt einen alternden Boxer, der jetzt mehr oder weniger sich damit über Wasser hält, dass er so Fitnesskurse für Damen gibt, den er dann irgendwie, während er sie da coacht, auch gerne mal an den Arsch fasst. Und die das aber alle irgendwie toll finden, weil er ist ja der große Heldenboxer und die kommen alle gerne zu ihm in den Kurs und machen da irgendwie schlüpfrige Bemerkungen und so. Aber es bleibt eben irgendwie so bei ihm hängen, dass er das wohl auch ewig nicht mehr machen können wird. Das sagt ihm auch eine von seinen Schnecken da, weil er wird ja nur auch älter und dann muss er mal gucken. Dann haben wir als zweite Figur den Jan-Josef Liefers, einen ehemalig mal berühmt gewesenen Schauspieler, der jetzt auch damit kämpft, dass sein Stern untergegangen ist und er hält sich jetzt irgendwie mit so ganz billigen, weiß ich nicht, dreht Kurzfilme für Studenten, für hundsmiserable Honorare oder sonst irgendwelche Dinge, aber ihn erkennt im Grunde auf der Straße kaum noch jemand und das mit der Schauspielerei war wohl mal, aber er will das auch nicht so richtig einsehen, dass er vielleicht sich auch irgendeinen anderen Lebenserwerb, Broterwerb suchen müsste, kriegt er nicht so richtig auf die Kette, sondern er ist Schauspieler und das meint er, dass das irgendwie nochmal zu irgendwas führt, aber das tut es irgendwie nicht. Ja, dann haben wir Schweighöfer, der ist irgendwie eigentlich von Beruf Sohn sozusagen, also reiche Eltern, aber von denen will er sich ein bisschen ab. Bitte?
Spielt er das nicht dauernd?
Ja, so ein bisschen. Und ist jetzt eigentlich in der Werbeagentur gewesen und fühlt sich da aber als verkanntes Genie und kriegt da so ein bisschen so einen Tobsuchtsanfall und beschimpft seine Chefs und kündigt mit großer Geste. Und das machen sie alle drei. Also sowohl der Boxer will jetzt ein eigenes Gym eröffnen, er möchte seine eigene Werbeagentur aufmachen, nachdem er jetzt bei der rausgeflogen ist und unser Schauspieler ist eigentlich irgendwie, hat Schulden bei einer Baufirma wegen dem Gebäude oder irgendwas und muss da irgendwie noch Rechnungen bezahlen und eigentlich sind sie sich alle drei sicher, dass sie das machen können werden, weil sie haben irgendwie investiert bei einem vertrauenswürdigen Bankberater ihr Geld angelegt, der wird gespielt von Michael Bulli Herbig, ein wirklich schmierig gespielter, ja, wie soll man sagen, so der ist halt im Job eigentlich ganz gut, aber sehr konservativ, was das Anlegen des Geldes seiner Leute angeht und so zwischenmenschlich total awkward, also wahrscheinlich irgendwie noch nie eine Frau im Bett gehabt und auch sonst irgendwie so ein bisschen, ja, strange. Und von seinen Komplexen und von seiner Sehnsucht, vielleicht doch mal irgendwann die große Liebe zu finden, so ein bisschen zerfressen und zu so einem eigenartigen, schrulligen Charakter geworden, der so ein bisschen einsiedlerisch ist und versucht aber das so nach außen, dass man es nach außen nicht merkt, das macht es aber alles eigentlich noch schlimmer. Und der ist nun
der
Bankberater von all diesen drei Leuten und wird von seinem Chef ein bisschen gelinkt, sodass die alle ihr Erspartes verlieren und jetzt ihn für schuldig halten, obwohl er da nicht groß was für kann. Und als sie ihm dann das heimzahlen wollen, kriegen sie das dann auch mit, dass er unschuldig ist und dann schmieden sie einen diabolischen Plan, wie sie sich alle gemeinsam zu viert, weil unser Bankberater verliert über diese Aktion seinen Job. Und dann steht er eben auch vor dem Nichts, so wie die anderen drei, die ihr Erspartes verloren haben, auch vor dem Nichts stehen und dann tun sie sich diese vier ungleichen Charaktere zusammen und wollen sich an der Bank rächen. Das Ganze wird dann also, ohne jetzt weiter in die Details zu gehen, irgendwie erstmal ein Heist-Movie und eskaliert dann hinten raus gnadenlos. Und
ist aber eine Komödie, oder?
Ja, ja, ist natürlich. Würden diese vier Kandidaten irgendwie in einem Film zusammenspielen, der keine Komödie wäre?
Würde einer von denen in einem Film spielen, der keine Komödie ist?
Ja, Jan-Josef Liefers wahrscheinlich durchaus, aber.
Ach ja, hier, der andere Quatschkopf hat doch auch jetzt dieses You Wanted oder so gemacht.
Ja, und Til Schweiger hat auch schon mal Sachen gemacht, die ernsthaft sein sollen, aber das hier ist schon irgendwie an manchen Stellen ein bisschen, sagen wir mal, einfach gestrickt. Es ist an manchen Stellen ein bisschen platt gemacht. Also natürlich spielen alle irgendwie die Rolle, die sie immer spielen. Also auch Jan-Josef Liefers kommt einem streckenweise vor wie Börne. Es kommt einem Til Schweiger vor wie Til Schweiger in every Til Schweiger Movie ever. Es kommt einem, der Einzige, der wirklich mal was komplett anderes spielt oder ja gut, vielleicht wie die eine oder andere seltene Rolle aus der Bully-Parade, macht eben Michael Herbig. Der hat mir eigentlich auch am besten gefallen von den Vieren. Schweighöfer ist mir zu überdreht gewesen, aber das Drehbuch ist gut. Und diese Art, wie sie diese Bank überfallen, diesen Plan, den sie schmieden und wie katastrophal schief der an einigen Stellen geht und wie sie das trotzdem immer alles irgendwie versuchen, wieder hinzubiegen und was dann am Ende alles da noch draus wird, fand ich wirklich lustig. Und es waren eigentlich wirklich viele Szenen drin, wo ich herzhaft lachen musste. Insofern, ich fand den wirklich nicht schlecht. Es ist kein Meisterwerk, far from it, aber ich habe mich gut amüsiert für die. Auch durchaus angenehm kurze Laufzeit von 95 Minuten, glaube ich. Was ja auch mal immer erfrischend ist, wenn nicht immer alle so übertreiben.
Ja, es ist ganz nett, gell, wenn sie einem nicht mit so viel Film belästigen.
Ja, und
also
und,
wenn die Geschichte sich in 95 Minuten erzählen lässt, wenn die Geschichte 120 braucht oder so, okay. Aber wenn sie 90 braucht und 120 kriegt, ist nervt.
Ja, genau. Und
hatten wir nicht noch
einen Film, so,
die Claudia umschneiden wollte?
Jede Menge. Allerdings ist nicht immer das Problem die Länge.
Nee, aber so ein paar ausgewählte wolltest du ja mal empfindlich kürzen.
Stimmt, ja, also mein, leider auch nicht mehr welche.
Mein großes Projekt ist Aviator, natürlich.
Ach genau, ja. Den wollten wir mal ausdrucken, damit du ihn zusammenschneiden kannst.
Genau.
Ja. Wir drucken Aviator aus.
Oh Gott, der arme Drucker.
Ja.
Nee, also wie gesagt, Vier gegen die Bank hat mich überrascht, fand ich doch sehr unterhaltsam. Man hat seine Schwächen hier und da, über die ich aber gut hinwegsehen konnte. Und auch in den Nebenrollen sind da vereinzelt so mal so typische deutsche Fernseh- und Filmgesichter, die man kennt. Thomas Heinze zum Beispiel spielt den bösen, schmierigen, noch viel ekligeren Chef von Michael Herbig in der Bank. Mhm. Und macht das auch so solide, wie man das von ihm kennt. Und
du sagst das immer so nett, dass es eigentlich total vernichtend ist.
Nein, das meine ich ernsthaft. Ich mag Thomas Heinze sehr. Also der spielt zwar, den kannst du auch nur für gewisse Rollen besetzen, aber wenn man ihn richtig besetzt, dann passt er oft sehr gut. Mhm. Und wie gesagt, ich fand das Drehbuch lustig, weil es eben nicht auf das zuerst rausläuft, was man zuerst meint, sondern dann eben noch ein paar Wendungen nimmt, die ich so nicht habe kommen sehen, und ich war da gut unterhalten.
Klingt nicht verkehrt.
Ist in der IMDb wirklich schlecht bewertet mit 5, irgendwas. Ich würde ihm über 6, so 6,5 geben.
Boah. Denen.
Nett.
Das ist aber großzügig.
Ja, also wenn es über 6 kommt, dann finde ich es immer schon, geht
ja.
So
zart. Ja, das ist ja bei dir schon fast
Richtung gefeiert. Empfehlung. Nein.
Vier gegen die Band. Möchtest du noch kurz sagen, wo du ihn gesehen hast?
Ja, auf iTunes.
iTunes.
Muss man kaufen im Moment noch. Also nicht kaufen, aber also kann man jetzt leihen.
4 Euro oder was kostet es dann?
Irgend sowas, 4,99 oder 3,99, ich weiß nicht mehr genau.
Irgend sowas. Okay. Vier gegen die Bank.
Ach so, Alexandra Maria Lara ist noch in einer Nebenrolle und die fand ich wirklich, wirklich schlecht diesmal. Richtig schlecht.
Findest du die sonst immer so toll?
Ich fand also die auch schon optisch mal ganz nett, aber irgendwie jetzt hatte ich, diesmal hatte ich das Gefühl, die hat es mit Theaterstück verwechselt. Also da ist irgendwas falsch. Es ist völlig überdreht gewesen, was sie da gemacht hat.
Da kann man dich ja immer eben mit ärgern.
Ja.
Ja. Die Claudia hat auf Netflix noch ein wenig geschaut. Oder wolltest du noch was dazu sagen?
Nee, ich war fertig.
Okay. Die Claudia hat auf Netflix noch ein wenig Film geschaut, und zwar den Film Red Carpet aus dem Jahr 2014. Was ist denn das? Ich habe es versucht zu googeln, aber ich habe es nicht.
Ist ein südkoreanischer, kein nordkoreanischer, ein südkoreanischer Film, und zwar eine romantische Komödie. Er handelt von einem jungen Regisseur, der eigentlich mit großen filmischen Ambitionen ins Filmgeschäft eingestiegen ist, dann allerdings 10 Jahre im Pornobereich hängen geblieben ist. Und hier treffen wir ihn auch Anfang des Filmes, wo er mit seiner kleinen Crew eben Pornos am Fließband produziert Aber so ganz vergessen hat er nicht, dass er mal Größeres vorhat und er schreibt auch Drehbücher und so weiter. Und ihm kommt dann auf außerordentlich konstruierte Weise eine junge Schauspielerin unter, die zu diesem Zeitpunkt, die war mal ein Kinderstar, aber ist nicht mehr so im Geschäft, aber sie wird im Verlauf des Filmes wieder bekannter werden und dann haben wir im Prinzip so ein bisschen so eine Notting Hill-Konstellation. Und es klappt dann alles nicht so, wie es soll und dann passiert so dies und das und dann passiert dieses und jenes und wenn wir Notting Hill gesehen haben, wissen wir relativ viel. Ja, es ist so, dass die ersten 15, 20, 30 Minuten ich wirklich kaum fassen konnte, wie unglaublich schlecht dieser Film ist. Und ich auf so vielen Ebenen fassungslos war, dass ich, und ich muss es dazu sagen, ich habe den Film wieder im Kontext meines Filmclubs geschaut, deswegen war das Ziel, ihn zu Ende zu schauen, um ihn dann mit anderen besprechen zu können. Und ich habe mich die ganze Zeit schon gefragt, wie soll ich das tun? Die Dialoge sind so peinlich, die Schauspieler sind so überdreht, die Handlung ist so unglaubwürdig, die beiden Hauptfiguren haben so keinerlei, irgendwie, man hat keine Schwingung, dass die irgendwie was miteinander zu tun haben. Der Score ist wirklich mit das furchtbarste, billigste, was ich überhaupt je gehört habe und so. Also es war wirklich so. Und dann irgendwann, es kommt so eine Szene, wo sie ihm mit der Pfanne eins überzieht.
Oh!
Da habe ich wirklich gedacht, so, okay, jetzt steige ich aus. Und dann ungefähr 20 Sekunden später haut sie ihm nochmal mit der Pfanne auf den Kopf. Und so. Ja, also okay, ich habe wirklich gelitten und ich dachte, dieser Film ist wirklich, ich weiß nicht mehr, wie ich sowas besprechen soll. Und dann ist was ganz Eigenartiges passiert. Ich bin dran geblieben, weil ich ja musste. Und nach über einer Stunde gab es einen Punkt in dem Film, wo ich plötzlich unerklärliche Sympathien für den Film entwickelt habe.
What?
Und, und wo ich dann zunehmend mich vielleicht nicht so sehr zu diesen beiden Hauptfiguren, aber zu dieser Pornofilm-Crew hingezogen gefühlt habe. Ich fand die einfach, ich habe eine Bindung zu denen aufgebaut. Und je länger der Film ging, desto stärker war das quasi so das vorherrschende Gefühl. Also ich habe dem Film gegenüber wirklich eine positive Haltung entwickelt. Es gibt dafür keinen guten Grund, außer dass eben irgendwie diese Gruppe und die Dynamik in der Gruppe und die einzelnen, eben diese Nebenfiguren und so, die... Da ist eben offensichtlich doch was gut dran. Also irgendwas funktioniert daran, auch wenn meiner Meinung nach sonst fast nicht sehr viel an dem Film funktioniert. Zum Schluss gibt's dann nochmal, finde ich, ganz, ganz Fürchterliches. Also rein von dem, was schon geschrieben war und dann im Film passiert und so, einfach grausam. Und ja, und dann war ich tatsächlich, also ich war vollkommen ratlos, was für eine Bewertung man jetzt unter sowas setzt. Ich bin wirklich, also ich habe keine Ahnung, wie man sowas in Punkte oder irgendwie in eine kohärente Bewertung gießen möchte, diese Erfahrung.
Mhm.
Ja.
Also,
aber es war auf jeden Fall interessant.
So. Wer dazu ja. Details lesen will, der muss bei dir in der Filmgruppe mit.
Nee, da kommt man nicht rein.
Ach so.
Kommt man nicht rein. Aber ja, also ich meine, wenn grundsätzlich ist es so, wenn man überhaupt nichts mit irgendwie so romantischen Komödie und sowas anfangen kann, dann kann man es gleich sein lassen. Der Film macht auch, also es gibt sehr, sehr viele Anleihen an, ja, nicht nur Notting Hill, auch Love Actually und alle möglichen anderen Sachen. Also man erkennt da schon relativ vieles wieder. Also wenn man sowas grundsätzlich mag, dann kann man sich das schon anschauen. Ich habe jetzt inzwischen ja auch mit den anderen drüber gesprochen. Nicht alle fanden ihn so schlimm wie ich, also am Anfang. Und alle, glaube ich, fast alle haben das so empfunden, dass eben diese von diesen Nebenfiguren doch so eine gewisse Anziehungskraft ausgeht, dass man denen gegenüber so eine Sympathie entwickelt und sowas. Ja, also man kann ihn sich anschauen. Für mich ist er wirklich Also es ist ein wildes Durcheinander an Eindrücken, die ich schlecht in eine Bewertung fassen kann. Und ich weiß nicht so richtig, was ich von dem Film halte. Würde mich sehr interessieren, wenn einer unserer Hörer sich den anschauen möchte.
Also, liebe Hörer, ist, die Herausforderung heißt Red Carpet. Er gibt
genau.
Den auf Netflix, richtig?
Es gibt den auf Netflix, ja.
Okay.
Ja, nur zu. Interessante Hintergrundinformation übrigens ist, dass der Regisseur dieses Filmes auch 10 Jahre im Pornogeschäft gearbeitet hat und auch keine Lust mehr darauf hatte und deswegen diesen Film gemacht hat. Interesting fact.
Wie kommt ihr in dieser Filmgruppe auf diesen Film? Hat den jemand ausgeknobelt oder?
Nee, ausgeknobelt nicht. Es ist ja bei uns so, dass wir immer uns für die Wochen so Themen wählen. Also da können die Leute Themenvorschläge machen und dann wird einfach abgestimmt. Mhm. Und in dieser Woche war es eben koreanischer Film. Und koreanischer Film gibt's natürlich sehr viele, so sehr Dunkles und auch sehr Gewalttätiges und so weiter. Also gerade auch die Sachen, die eben international ziemlich bekannt sind. Und auf der Vorschlagsliste dann, also es wird dann so gemacht, wenn das Thema bekannt ist, dann werden quasi Vorschläge gemacht. Jeder darf einen Vorschlag machen, welcher Film der Film der Woche ist. Und dann wird wiederum abgestimmt. Und es war, glaube ich, ein bisschen so, dadurch, dass auch in den vorherigen Wochen relativ viel ziemlich Düsteres und Gewalttätiges war, gab es quasi so ein Bedürfnis bei einigen Leuten danach, etwas Leichteres zu sehen. Und das hat, glaube ich, dazu geführt, da dieser Film der einzige auf der Liste der Vorschläge war, der eher eine Komödie und eher so etwas leichter war, während fast alle anderen hatten irgendwo in ihrer Beschreibung Dark Twisted, irgendwie sowas. Und ich glaube, das ist die Erklärung dafür, warum der Film dann tatsächlich das Votum gewonnen hat.
Ah, okay.
Ansonsten hätte das vielleicht nicht unbedingt, weil auf der Liste standen ansonsten so Sachen, so wie Train to Busan und sowas, so Sachen, die auch relativ viele Leute interessieren und die eigentlich, wo man eigentlich erwarten würde, dass das gewinnen würde, aber in diesem Fall war es eben nicht so. Und jetzt war es eben so, ein paar Leute haben gesagt, irgendwie hat denen wirklich Spaß gemacht. Niemand hat behauptet, dass es jetzt irgendwie ein riesiges Meisterwerk ist. Aber einige mochten ihn wirklich, ein paar haben ihn nicht fertig geschaut, weil sie gesagt haben, sie haben es nicht ertragen. Also ich glaube, ich
wäre dir auch fast so gegangen, wenn die Bratpfanne nicht
gekommen wäre. Also ich hätte das auf jeden Fall durchgestanden, aber
Sneaker-Ehre. Halt gestählt.
Genau.
Sneaker-Ehre.
Also ich glaube, ich war eine von zweien oder sowas, deren Reaktion, oder höchstens drei, deren Reaktion überwiegend negativ war und ihn trotzdem fertig geschaut haben. Ja, man ist wirklich gestellt.
Okay.
Tja. Ja,
Im Chat wurde gerade gesagt, Challenge accepted, also.
Okay, cool, ich freue mich drauf. Nur zu. Ja.
Ist das Thema für die nächste Woche?
Für die nächste Woche ist es Universal Monsters 1930 bis 1950, glaube ich. Also wir werden uns irgendwie irgendwelche Monsterfilme anschauen. Was ganz cool ist, ist, meistens ist es so, dass wenn eben ein Film gewinnt und dann sind noch ein paar andere auf der Vorschlagsliste, dann treffen die Leute natürlich auch so Verabredungen, sagen so, oh ja, aber der würde mich auch interessieren, geht da noch irgendjemand mit? Und dann gibt's meistens noch so Side-Threads, wo die Leute eben über andere Filme sprechen, die auch mit auf den Vorschlagslisten waren und so. Also eigentlich schon ganz cool, weil es regt einen so dazu an, eben immer mal wieder so ein Gebiet in der Woche sich so ein bisschen genauer anzuschauen und eben auch dann immer schon jemand zu haben, der mit einem dann hinterher drüber spricht.
Ja, das ist ganz cool.
Ja.
Also spricht im Sinne von schreibt.
Ja, schreibt natürlich.
Okay. Ja. Das
sind meine einzigen sozialen Kontakte.
Es hätte ja sein können, dass ihr da irgendwie so ein Skype Call Gedöns.
Dann würde die Claudia doch wieder nichts hören. Das geht doch.
Richtig.
Stehst du nach England? Das kannst du doch abhaken.
Das hat doch nichts mit der Entfernung zu tun.
Ja.
So ein Quatsch. Erzähl doch nicht sowas.
Ich habe irgendwann letzte Woche, glaube ich, auch in Notting Hill tatsächlich gesehen, weil er im Fernsehen lief.
Ja.
Und dann bin ich aber, weil ich ja nie eigentlich nicht Fernsehen gucke, war ich in der ersten Werbepause irgendwie wütend und in der zweiten Werbepause bin ich eingeschlafen.
Oh.
Ja, also irgendwie lief Julia Roberts da irgendwie so ein bisschen unmotiviert durchs Bild und mehr habe ich auch nicht mitbekommen.
Ich liebe ja Notting Hill, ich muss das wirklich sagen. Die letzten Male, die ich ihn gesehen habe, ging es mir auch immer so ein bisschen so, dass ich so ein bisschen nach der Rechtfertigung danach dafür gesucht habe. Ich meine, im Genre ist das schon sehr effektiv oder sowas, aber ich kann mir auch nicht so ganz erklären, warum der mir so am Herzen liegt. Aber naja, so ist es halt bei manchen Dingen. Filme.
Horse and Hound.
Mhm. Okay, was haben wir noch?
Das sage ich auch immer, wenn ich irgendeine Zeitung erfinden muss, sage ich immer Horse and Hound.
Ja,
siehst du. Jetzt weiß ich auch, wo es herkommt. Ich weiß nicht mal, wo es herkommt.
Ja.
Nee, wir machen da eine Zeitung, die heißt Horse and Hound. Was macht ihr? Ach, egal. Ja. Oder auch die deutsche Übersetzung. Genau. So, ich habe keinen Film geguckt.
Rot gebacken.
Ja, ich habe vor allen Dingen keinen Film geguckt. Und ich habe irgendwie auch im Moment keine Motivation, Filme zu schauen. Also ich habe, kennt ihr das manchmal, dass man irgendwie so, oh, jetzt gucke ich irgendwas, eigentlich hast du noch Zeit, irgendwie, keine Ahnung, es ist 10 Uhr abends, Mitternacht willst du ins Bett gehen, kannst noch 2 Stunden Film gucken, super. Ach, jetzt so einen ganzen Film. Ach ja, vielleicht guckst du eine Serie. So eine ganze Folge und dann gucken wir irgendwelche quatschigen YouTube-Videos am Ende und ärgert sich, dass es 3 Uhr nachts ist, weil man da irgendwo hängen geblieben ist und, ach.
Also nichts gegen YouTube-Videos, wenn man die richtigen Kanäle abonniert hat, kann es sehr ein sehr erfüllender Abend werden.
Ja, ja.
Ich hab noch nie einen Abend mit YouTube-Videos verbracht. Noch nie.
Was? Nein. Oh mein Gott. Echt nicht?
Nein.
Mach ich dauernd.
Also ich habe bestimmt schon mal so 3 YouTube-Videos am Stück geschaut oder sowas, aber darüber hinaus geht meine Bekanntschaft mit diesem Kanal nicht.
Ah, ich habe da immer mehr abonnierte Dinge, als ich gucken kann und weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
Ja, ich habe immer noch Handwerksfilme also diese Handwerksserie, was als ich damals geschreinert habe, gucke ich immer mal wieder was oder irgendwie Physik erklärt in so Strichzeichnungen, total super. Da kann man. Ja,
oder allein nur irgendwie bei amerikanischen Late-Night-Kanälen dran zu bleiben, ist schon hoffnungslos.
Ja, oder sowas, genau. Ja, nee, irgendwie fehlt es mir im Moment ein bisschen die Motivation. Aber ich kann nicht mehr sagen, warum.
Naja. Aber du hast stattdessen was anderes gemacht.
Ja, genau. Ich habe nämlich einen Brotbackkurs besucht.
Oh, und dann abonnierst du demnächst Brotback-YouTube-Kanäle und dann hast du noch weniger Zeit.
Das könnte passieren. Ich habe den Kurs zum Geburtstag gekriegt, war mit der Jenny da.
Jetzt brauchst du einen neuen Backofen und einen Schamottstein, lass mich raten.
Den Stein haben wir doch schon.
Ach so.
Und jetzt alles nur noch mit Sauerteig und so.
Nee, ach, ja, würde man gerne, aber irgendwie hat man dann doch nicht so die Zeit und die Muße für. Aber man lernt halt so viele schöne Kleinigkeiten. Die Brote, die wir gebacken haben, waren echt super lecker. Wir haben irgendwie so einen italienischen Teig gemacht, da haben wir da Brötchen draus gemacht. Wir haben ein Focaccia gemacht, das so fantastisch geworden ist. Also jeder durfte am Schluss dann immer noch so ein bisschen was von den Broten mit nach Hause nehmen. Und das Focaccia hat es halt gerade so bis zu Hause geschafft und dann haben wir es aufgegessen gehabt, weil es einfach so unfassbar gut war. Der Bäcker meinte auch, ja, das können sie einfach liegen lassen irgendwie und morgen essen, das bleibt so. Das ändert sich halt nichts, trocknet nicht aus, weil halt ganz viel Öl dran ist und so. Ja, das war von der Genussakademie, sagt euch das was? Mhm. Ja.
Ja.
In Frankfurt. Ja, also war echt ein cooler Kurs. Männerquote war recht gering, wobei der Bäcker meinte so, oh, es sind 4 Männer da, das ist ja hier fast Überfüllung. Also es ist wohl eher sonst ein Kurs, der wenig Männer besuchen, aber ich fand's.
Was erstaunlich ist, weil ich habe schon zig Podcasts übers Brotbacken gehört.
Ja, genau, es sind immer Männer.
Es sind immer Männer und im Frankfurter Podcast-Cluster hier bei dem Pod-App, dann gibt's auch jemanden, der zwar nicht aus Frankfurt ist, aber schon ein paar Mal da war, ein Tom, der schon ewig damit überlegt, ob er einen Brotback-Podcast starten. Das ist auch ein Mann, also insofern.
Echt?
Erstaunlich.
Ja, aber das sind halt die Männer, die Brot backen und Podcasts machen.
Das sind die Nerds.
Ich meine, der Podcast ist quasi die Filterstelle, so, nicht das Brotbacken. Okay. Weißt du, aus der großen Menge von brotbackenden Menschen müssen die ausgebildet werden, die auch noch einen Podcast machen.
Nee, das stimmt nicht. Insofern nicht, als dass ich in den anderen Podcasts, die ich gehört habe, war der Podcaster jeweils der Interviewer und der Brotmensch war der Interviewte, der nur in dieser einen Folge auftaucht. Es war also nicht zwingend jetzt, dass derjenige besonders Podcast-affin ist, sondern nur, dass er irgendwann mal irgendwo unvorsichtigerweise, ja, ich komme in deine Sendung, an der falschen Stelle ja gesagt hat.
Okay.
Das hätte theoretisch.
Ja, dann ist es einfach so ein Urban-Hipster-Ding.
Vielleicht.
Vielleicht ist es auch das. Ja. Nee, also.
Und hast du seither jetzt bei dir daheim schon was gemacht?
Ja, wir haben schon ein Vollkornbrot gebacken. Nee, ein Sauerteigbrot. So ein Bauernbrot ähnliches mit irgendwie ein paar Gewürzen drin und so. Ja, das haben wir schon gebacken. Und das Coole ist halt, wenn du Brot selber backst, das so, weißt du, das sind ja diese Kleinigkeiten, die Sachen, die man so, nimm das und das und das, schmeiß es zusammen, rühre, warte kurz, warte ein bisschen länger, tu da rein, gieß Öl drüber, was auch immer. Das kann man auch überall nachlesen, aber so diese Kleinigkeiten, die einfach auf der Tonspur transportiert werden, das ist halt das, was du nicht mitkriegst. Und er hat halt erzählt, ja, du kannst Brot zum Beispiel oder Brötchen backst du und holst sie nach der Hälfte der Zeit, die du normalerweise nimmst, holst du sie raus, lässt sie abkühlen, frisst sie ein und kannst sie dann halt, wenn du sie brauchst, wieder rausholen, Backofen heiß machen, Brötchen gefroren oder Brote gefroren rein, den Rest der Zeit backen und du hast halt ein perfektes Brot.
Boah.
Das ist total geil. Jetzt müssen wir irgendwann mal ein Brotback-Wochenende machen, wo wir ganz viel Brot und Brötchen vorbacken, damit wir dann immer frisches Brot haben können. Okay, machen wir eh nie, aber wäre eine schöne Idee, oder?
Ja.
Ja.
Gut, dass ihr einen Kühlraum habt.
Ich bin heute Morgen zum Bäcker gegangen.
Ja, und drei Kühlschränke, Gefrierschränke, geht schon.
Wow.
Gibt's halt kein Eis mehr. Das möchte auch keiner.
Ich wollte gerade sagen, das würde dir nicht passieren.
Genau. Oh ja. Liebe Hörer, ihr habt noch nie erlebt, wie traurig ich bin, wenn ich merke, dass das Eis ungefähr bei der Hälfte ist nach drei Vierteln der Party. Da bin ich immer sehr im Stress.
Dass nur noch 25 Kilo da sind, der wird dann nervös.
Genau. Ja, und dann habe ich dieses Wochenende, also gestern, habe ich noch einen Grillkurs auch von der Genussakademie besucht, den Jenny und ich ihrem Vater, also meinem Schwiegervater, geschenkt haben. Und da waren wir dann halt zusammen und haben dieses Männerdings gemacht. Also es war lustig, wir waren das einzige Paar, also Leute, die sich kannten, wo zwei Männer da waren. Sonst waren es immer Pärchen. Es war irgendwie, wir haben erwartet, so Grillkurs, das ist bestimmt so ein Männerding. War überhaupt nicht, war gemischter Kurs, war sehr schön, war auch mehr so ein, was man noch so alles am Grill drumherum machen kann. Also es ist nicht so irgendwie, weiß ich nicht, Langläufer oder so fancy Sachen, sondern wir haben angefangen mit einer Calzone auf dem Grill, also eine Mini-Calzone, für jeden so eine kleine. Dann haben wir so Garnelen gemacht mit einem Ratatouille, dann Fleisch mit so Kartoffeln und also die so ausgehöhlt waren, wo dann sowas drin war. Und noch ein Nachtisch, wo der Koch da meinte so, naja, das machen wir uns ein bisschen einfach. Wir hauen den erstmal 20 Minuten im Backofen und dann ziehen wir ihn kurz noch am Grill, ziehen wir ihn gar. Das war so Blätterteig, so eine Blätterteigreihe und da legst du Äpfel drauf und dann rollst du es so ein und dann sieht es aus wie so eine Rose. Die Äpfel waren vorher kräftig in Calvados eingelegt. Irgendeine Barbecue-Soße haben wir ordentlich mit Bourbon eingekocht. Das war auch sehr lecker. Und also dieser Kurs war, da haben die Leute vor allen Dingen alle richtig viel getrunken. Also der Koch meinte auch so, vergessen Sie nicht, dass Sie auch hier ein bisschen was trinken. Wir haben Wein da, wir haben Bier, wir haben hier dieses komische Craft-Bier. Oh, und hier diesen Bourbon, den kann man auch mal probieren. Und Sie müssen ja wissen, was Sie für Zutaten verwenden. Und den Käse müssen Sie noch mal probieren und das und das. Und so als die Vorspeise geliefert oder gegessen wurde, warst du eigentlich schon halb satt, weil du halt irgendwie von den Tomaten was probiert, dann von dem Käse, dann von dem Käse nochmal, dann von dem Schinken, dann nochmal von dem Käse, weil der so lecker war. Und das war so ein Pecorino, der war richtig toll. Und man hat halt irgendwie alles probiert und hatte auch schon vielleicht einen halben im Tee oder einen ganzen, der eine oder andere. Und ja, und das Coole war halt, dieser Grillkurs war da in der Nähe von den Deutsche Banktürmen, in Frankfurt so ein Stückchen Richtung Uni dann, aber
also im Westend drin hinten
und, war. Ja, genau, so da so ein bisschen. Und war halt auf dem Dach. Und du standest dann da halt cool. Abends um 6 ging's los bis um 10 oder 11
Blick
Uhr.
Blick auf die Skyline.
Ja, eben nicht Blick auf die Skyline, sondern du standst in der Skyline drin.
Ah, okay.
Bist du um den Balkon rumgelaufen und überall standen die Hochhäuser um dich herum. Das war echt cool. Also das war so ein nettes Zusatzfeature, was es sehr, sehr schön gemacht hat. Also, ja. Auch von der Genussakademie, die Kurse bei denen sind echt sehr gut durchstrukturiert, sehr klar, gute Köche, also oder Bäcker, also wie heißen die denn, Instruktoren, Lehrer, wie auch immer, die ihr Fach richtig verstehen, die auch in ihrem Fachgebiet richtige Nerds sind. Ich lerne halt gerne von so Leuten, die sich so extrem in Themen reinsteigern, wo du halt einfach auch die kleinsten Details mitkriegst. Also bei dem Koch lernst du dann auch irgendwelche Sachen, wie du irgendwelche Sachen bestimmt aufschneiden kannst und das, ja, und Tomaten schneiden wir so und das machen wir hier und macht man es mal so und Zwiebel habt ihr wahrscheinlich auch schon irgendwie gelernt, halbieren und dann so schneiden, querschneiden, ja. So schief. Mhm. Und am Ende kommen Würfel raus, wenn man die dann gerade runterschneidet. Das hatte ich vorher auch schon mal irgendwie gesehen, aber wenn man das so nochmal genau erklärt kriegt, so hier an der Stelle musst du hingucken, da musst du hingucken, da machst du das, da machst du den Schritt, den machst du tief, den machst du flach und so, das ist halt echt cool. Und ja, von daher waren zwei richtig gute Kurse, war jetzt Zufall, dass sie so dicht aneinander lagen und ja, war ein schöner cool. Abend. Und wir haben
auch mal einen Grillkurs verschenkt. Ich warte immer noch auf die Rückmeldung.
Okay.
Derjenige hört hier auch zu. You know who you are. Ich will wissen, wie es war.
Genau, sag mal was. Schreib es entweder in die Kommentare oder rufen Robert an oder schick ihm eine WhatsApp oder was auch immer.
Ach, wir sehen uns regelmäßig, das ist nicht das Problem.
Ach so.
Gut. Ja, da bin ich auch noch gespannt. Aber der ist nicht von der Genussakademie, der ist bei so einem Grill. Großen Grillladen, die auch so Kurse anbieten.
Ja. Ja, das hat man auch überlegt, aber irgendwie sind wir dann bei denen gelandet, weil das auch sehr gut aussah. Ja, ich wollte nochmal unsere Hörer bitten, wenn ihr gerade Podcasts hört, also gerade zufällig unsere, nee, wenn ihr jetzt, wenn ihr uns jetzt hört, dann hört ihr uns ja eh. Vielleicht hört ihr euch ja uns ja über euer Handy zufällig, dann könnt ihr ja direkt mal ein Foto machen von dem, was ihr jetzt im Moment gerade seht. Natürlich, wenn ihr Auto fahrt oder so, vielleicht ein bisschen vorsichtig. Man sollte ja nicht fotografieren, tut euch nichts an. Und dann schickt uns das doch mal als entweder auf Twitter, @sneakpod, oder ihr könnt es uns auch gerne per Mail schicken, oder wenn ihr unsere Handynummern habt, schickt es uns von mir aus auch direkt aufs Handy. Oder einfach als Kommentar. Kann man bei uns, Bob, kann man bei uns in Kommentarfotos? Also dann vielleicht doch lieber als E-Mail oder sonst irgendwie. Und dann kann man noch diesen Hashtag WISWIP, also WISWIPH, was ich sehe, wenn ich Podcast höre, dazu ergänzen. Da freuen wir uns sehr. Haben wir diese Woche vom Christian eingekriegt aus Köln, der irgendwie im ersten Moment kurz schiefgegangen war, weil das Bild fehlte. Was irgendwie bei was ich sehe, wenn ich Podcast höre. Ich fand es sehr lustig.
Ja, ich fand es auch sehr lustig, deshalb habe ich auch nachgefragt, ob da das Bild verloren gegangen ist. Das ist so ein bisschen so, wie wenn man so eine E-Mail kriegt, wo drin steht, Anbei erhalten Sie, bla bla, oder Siehe Attachment, und dann guckst du und denkst,
Ja, genau.
Ja. Nee.
Genau, besagter Christian war auf der Autobahn unterwegs und ich glaube, er saß auf dem Beifahrersitz.
Das heißt, okay, ich habe das nicht mitbekommen, aber ich werde mir das auf jeden Fall noch anschauen. Ja?
Haben wir dir das nicht weitergeleitet?
Nein.
Das ist ein Skandal, für den ich mich schuldig bekennen möchte.
Ja. Oh, stimmt, der Christian hat uns ja vorher auch angepöbelt, also dich angepöbelt, weil du die Folge nicht schnell genug geschnitten hast. Weil
die Sendung nicht schnell genug rauskam, ja.
Ja.
Aber ich will sagen, dass die Sendung noch Dienstag erschienen ist.
Ja, die war ganz normal.
Wo sie ja auch hingehört, nur nicht halt zur richtigen Uhrzeit.
Ja, genau, er hätte sie ja gerne montags gehabt, oder?
Naja, er hätte sie gerne Dienstag früh gehabt, wie sich das gehört, aber
ja. Und wir müssen noch ganz kurz über die sehr, sehr freundliche Erwähnung vom Spätfilm reden.
Ja, Der Spätfilm hat auf Twitter eine große Liste.
Genau. Sag jetzt mal kurz, wer der Spätfilm ist.
Der Spätfilm ist ein Filmpodcast, auch hier aus Frankfurt, von Daniel und Paula. Und die reden über Filme im Grunde wie wir, aber die machen das anders. Also bei denen geht's nicht um tagesaktuelle oder was ja bei uns ursprünglich das Konzept war, Filme. Und es geht, bei uns ist es ja auch so, dass wir Filme im Grunde besprechen, kritisieren, aber eben nicht spoilern. Und Spätfilm geht da anders ran. Die sind mehr so filmanalytisch drauf und nehmen sich einen Film pro Sendung und den zerlegen sie dann aber auch von A bis Z. Und da wird durch die Trivia bei IMDb durchgetobt und durch den ganzen Film, durch alle Szenen, durch was weiß ich was. Und am Ende wird noch rausgesucht, wie viel der Umsatz gemacht hat oder so. Also es ist anderes Konzept, aber es geht auch um Filme. Und der Spätfilm hat irgendwie so eine ganze Latte von Tweets losgeschossen auf Twitter über die deutsche Filmpodcaster-Szene und da alle möglichen Filmpodcasts erwähnt und sozusagen die Spezialitäten von denen hervorgehoben und immer auch erwähnt, wie viele Folgen die schon haben. Und es gab dann so eine aufsteigende Liste, wo die Folgennummern dann immer mehr wurden. Und die letzte Nennung in der Reihe mit der höchsten Folgennummer waren wir dann.
Das war ganz schön, oder?
Das war dann irgendwie ganz nett, so wenn man das so in der Reihe gelesen hat, wie sie dann da alle so stehen. Und am Schluss bei über 500 Folgen stehen wir dann, dachte ich so, ach ja, guck mal, ist doch ganz süß.
Masse statt Klasse.
Hallo.
Cool.
Best Film Podcast since 2007. Nee.
Last Podcast Standing.
Ja, genau.
Ja, wir sind immer noch da.
Genau.
Ja.
Ja gut, der Ohrensessel fehlte und solche Sachen, aber gut, solche Listen können wahrscheinlich auch nicht vollständig sein. Das ist dann, geht immer was verloren.
Aber den Ohrensessel haben wir doch an Folgennummern lange hinter uns gelassen.
Ja, aber er war auch nicht drin in der Liste.
Also er war gar nicht drin.
Gibt's ja, ist irgendwie, weißt du, die neue Generation hat die alle nicht auf dem Zettel, die alten Helden. Sag ich jetzt mal so.
Was?
Ich wollte gerade den Herrn Begemann als alten Held bezeichnen, du wirst doch nicht widersprechen.
Ach so, oder? Ja.
Ja. Nein, aber wir haben uns sehr gefreut, dass wir da in dieser Liste sozusagen ganz am Ende stehen. Was das auch immer heißen mag.
Ja.
Einfach, dass wir viele Sendungen haben, heißt es, glaube ich, ja.
Irgendwie Ruhm auf jeden Fall. Nehmen wir
ja, mal. Ja, sie haben ja geschrieben, der Sneakpot ist meine Droge der Wahl und schuldet uns noch eine Folge 500. Da hat er recht, kommt. Wir haben heute vor der Sendung wieder geplant. Man glaubt es kaum.
Ja.
Bald gibt es einen Termin. Spätfilm, wir erwarten euch.
Ja, das genau. Wäre doch cool.
Ja, die sagen eh wieder ab.
Was war das
denn? Das ist ein Pod-Appler-Seitenhieb.
Ach so.
Die sind da auch noch nie aufgetaucht, weil geht immer nicht. Können wir keine Zeit.
Apropos Pod-Appler, diese Woche ist wieder, gell?
Wirklich?
Mhm. Was? Echt? Wann?
Am Donnerstag.
Ach je.
7.
Donnerstag. Ja, bin ich wahrscheinlich nicht in der Stadt. Ist das wieder sowas? Gibt es da irgendeine thematische Vorprägung?
Reden. Ja, und der Workshop steht vor der Tür und soll so ein bisschen angeplant werden, glaube ich, oder? War das richtig? Oh. Irgend sowas. Okay. Aber das gehört jetzt nicht hier in die Sendung.
Ich bin leider auch nicht da. Tja. Gut. Ich glaube, jetzt haben wir unsere Liste endgültig leer geredet.
Okay.
Mein Kopf
dafür war die da. Getrunken. Genau. Meine Cola ist auch leer. Damit bleibt uns dann nur noch, uns für das Zuhören zu bedanken. Den WissFip-Auftrag hat der Stefan bereits erteilt. Ihr wisst, was ihr zu tun habt, nämlich Fotos machen und an uns schicken, wenn ihr diese Sendung gehört habt, euch dabei nicht in Gefahr bringen oder sonst wie. Ansonsten wieder in die evakuierte Frankfurt-Zone zurückfahren, wenn ihr da evakuiert worden seid.
Ist jetzt ach, sag mal, warst du in der Zone oder warst du außerhalb?
Ich wohne außerhalb der Zone. Ich bin nicht evakuiert worden, aber mein Bruder ist rausgeflogen.
Oh,
und der,
dann bei euch oder was?
Der hat sich zu seinen Schwiegereltern aufgemacht. Da stand ein ganzes Haus leer, weil die gerade im Urlaub sind. Da hatte er genug Platz, sich auszubreiten. Mhm. Ja, insofern alles gut. Aber war schon spannend irgendwie.
Auf jeden Fall. Unsere alte Wohnung war ja auch in der Evakuierungszone.
Und die Pinge
mein Büro.
Auch,
ja.
Mein Büro liegt von dem Evakuierungsrand-Dings ungefähr 50 Meter entfernt. Ich konnte also wenn ich jetzt sonntags im Büro gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich den Zaun von meinem Schreibtisch aus sehen können oder den bewachenden Polizisten oder sowas. Das war dann schon irgendwie lustig, wenn man da so auf die Karte guckt und denkt so, also das war ja unter der Woche, wo das dann, wo diese Karte rauskam, und dann schaut man sich die so an, denkt sich, guckt aus dem Fenster, denkt, ah, da hinten ist die Grenze. Ah, okay, verstehe.
Ja, bei unserer alten Wohnung wäre das eher so gewesen, dass man auf die Karte schaut und denkt so, und ein Block weiter ist die Grenze und dann wäre ich draußen.
Ja, genau.
Dann denken wir sich so, toll.
Ja. Ja. Ja, es war schon spannend heute. Ich habe viel Zeit mit Twitter verbracht, um zu gucken, wann es jetzt endlich geschafft ist und so.
Habe ich nicht
gemerkt. Wenn es mich nicht...
Ja, ich finde, alleine durch die Präsenz der Hubschrauber über der Stadt den ganzen Tag war das immer so. Ich finde, das erzeugt ja schon immer so eine Stimmung.
Ja, ja, das stimmt.
Anspannung.
Die ganze Zeit gehört. Wenn die hatten ja auch die Fenster offen und so, du hast ihn die ganze Zeit gehört. Ja. Das war schon, ja. Naja, aber ich war eigentlich gerade beim Abmoderieren.
Entschuldigung.
Okay,
und Entschuldigung.
Ich fand's so aufregend. Art.
Wir haben so unterbunden.
Ja, ja.
Troll.
Da geht noch was. Wir haben unser Pulver noch nicht verschossen. Mal sehen, ob der Bob uns rausmoderieren kann, wenn wir uns einfach weigern. Wir machen einen Sitzstreik. Okay, Weite deines Amtes.
Ich finde das nur lustig. Wenn ich nicht da bin, dann wollt ihr immer abmoderiert werden. Und wenn ich dann da bin, dann wollt ihr nicht abmoderiert werden. Sehr unterhaltsam.
Ja, Revolution macht einfach keinen Spaß, wenn keine Gewalt da ist, gegen die man sich wehren kann.
Insofern. Oh, jetzt aber hier.
Okay.
Ja.
Das kann ein T-Shirt werden, oder?
Revolution macht keinen Spaß.
Viel zu viel Text für ein T-Shirt.
Nee, wir kürzen das. Warte, Revolution macht keinen Spaß, wenn keine Gewalt da ist. Punkt.
Warte, das ist aber falsch.
Da stimmt ja überhaupt nichts.
Warte, ich habe das nur ein bisschen gekürzt. Okay, das
T-Shirt Vorschläge, auf der Rückseite weitergehen oder so.
Vorschläge, wie das besser zu kürzen wäre, nehmen wir in den Kommentaren entgegen. Ihr könnt jetzt endgültig ausschalten, bevor ich hier nochmal abgewürgt werde.
Ich hätte jetzt
Vielen Dank fürs Zuhören.
So eine gute Anekdote. Okay, tschüss, bis nächste Woche.
Tschüss.
Du musst die Anekdote für hinter den Armen spannlos erzählen.
Nein, ich wusste gerade gar nicht so genau, wie ich das erzählen soll, ohne hier irgendwelche bekannten Marken zu nennen. Ich habe doch mal so im Bereich Werbekorrektur gearbeitet. Und da hatten wir einen sehr bekannten Kunden, wo uns immer die Anweisung geben würde, die Texte sind von einem Originaltext für die Packung so zusammengekürzt, dass sie keinen Sinn mehr ergeben. Und wir sollen bei unserer Korrektur keinen Rücksicht darauf nehmen, dass sie keinen Sinn ergeben. Also wir sollten quasi Fehler rauskorrigieren, aber uns keine Sorgen darüber machen, dass einfach die Sätze keinen Sinn ergeben. Wo man sich ja dann schon fragt, so, okay, erstens, was bringt die Korrektur dann? Und zweitens, warum würde jemand Texte auf seine Packungen drucken, die keinen Sinn ergeben? Ja, aber die nicht gestört.
Den Eindruck habe ich manchmal, wenn ich Produkte lese.